Möglicherweise seid ihr jetzt wach, entweder von der Musik oder vom Inhalt. Es gibt ja unterschiedliche Methoden, Bücher zu lesen. Jemand erzählte mir mal, dass er nur Romane lesen kann, die ein Happy End haben, also ein fröhliches Ende, gutes Ende. Sonst liest er nicht. Deshalb liest derjenige immer erst das Ende. Ich kann das versuchen nachzuvollziehen. Für mich persönlich verlieren Romane eher die Spannung, wenn ich weiß, wie es ausgeht. Aber es ist eben unterschiedlich. Wenn es allerdings um unser Leben geht, dann gewinnt die Aussage dieses Bekannten sehr an Bedeutung. Natürlich erfahren wir ja nirgendwo im Voraus, wie unser Leben verläuft. Wie gut. Ich sage ja immer, wenn es anders besser wäre, würde Gott es anders machen. Aber um unser Leben sinnvoll zu gestalten und die richtigen Entscheidungen treffen zu können, müssen wir wissen, welches Ende wir anstreben. Wo wir also am Ende ankommen wollen. Dadurch wird das Leben nicht langweilig, wenn man das im Voraus weiß, sondern kann umso besser angepackt werden. Und damit kommen wir heute zum Abschluss unserer Predigtreihe über die Bergpredigt. Jesus Christus fordert uns heute auf, wirklich klug zu werden. Weil er will, dass unser Leben gelingt und dass es an dem Ziel ankommt, für das er uns eigenhändig geschaffen hat. Wenn wir wissen, was im Leben wirklich wichtig ist, können wir es sinnvoll gestalten und klug angehen. Unser Thema heute Morgen deshalb: Wer wirklich klug ist. Ich lese uns den Abschluss der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7 in den Versen 24 bis 29. Darum, sagt Jesus Christus, wie gesagt, am Schluss seiner Rede, die sich über 3 Kapitel erstreckte, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann oder auch einer klugen Frau, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, wird dort noch beschrieben, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das ist das Ende der sogenannten Bergpredigt von Jesus. Jesus will uns klug machen. Und diese Klugheit hat nichts mit unserem Intelligenzquotienten zu tun, also mit dem Denkvermögen. Das ist unter uns Menschen unterschiedlich verteilt. Immer wieder kommt es uns ja so vor, als ob für Menschen, die besser denken können oder in andere Richtungen denken können als andere, das Leben besser zu gestalten wäre. Jesus hebt darauf überhaupt nicht ab. Klug werden hat nichts mit Denkvermögen zu tun, sondern damit, wie wir mit seinen Worten umgehen, sagt er. Zwei Aspekte möchte ich hervorheben, die uns zeigen, wie man wirklich klug wird. Der eine wird uns von Jesus in seinen Worten hier direkt vermittelt. Der zweite ergibt sich aus dem ersten, nimmt uns aber über den Wortlaut dieses Textes hinaus mit auf den Weg, den Jesus insgesamt mit uns gehen will. Wer wirklich klug ist, erstens ans Ende muss man denken. Zweitens Beziehung muss man haben. Ans Ende muss man denken. Diese beiden Männer, die von Jesus beschrieben werden, unterscheiden sich ja zunächst erstmal gar nicht. Die bauen beide ein Haus. Es wird nicht gesagt, der eine baute länger als der andere oder der hatte ein schöneres Haus oder so. Das wird ja so in den Bilderbüchern für den Kindergottesdienst wird das oder für die Kinder wird das immer so schön ausgeschmückt. Ja, wie das alles so pompös war, so überhaupt keine Rede von. Es werden einfach zwei Häuser gebaut. Der Unterschied, den Jesus uns ins Auge rückt, ist das, was gar nicht ins Auge fällt. Nämlich der Untergrund, auf dem die Häuser stehen. Der kluge Mann, von dem Jesus hier spricht, ist also nicht jemand, der in die Kirche oder eine Gemeinde geht. Der Dumme ist auch nicht jemand, der mit Gott nichts zu tun haben will. Der kann vielleicht auch ganz klug von Gott reden. Dass Jesus uns davor warnt, ein dummer Mensch zu sein, zeigt, dass es eben aber auf der anderen Seite doch auch erkennbar ist, sonst hätten wir ja keine Chance noch umzuschwenken. Der törichte Mann will schnell zum Ziel kommen. Keine langen Vorarbeiten. Das Haus muss her. Ich will da drin wohnen. Das Fundament ist nicht so wichtig. Das ist, finde ich, gerade verrückt zu betrachten in unserer Zeit, die ja so schnelllebig geworden ist. Es muss heutzutage nicht nur alles schnell gehen, es geht auch alles schnell. Wir sind auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Unsere Maschinen werden noch schneller werden, die Kommunikationsart und Weisen werden noch schneller werden. Wir müssen immer mehr Eindrücke, Entscheidungen und Aktivitäten in unserer Zeit unterbringen. Das geht nur, wenn wir die Informationen schneller verarbeiten. Deswegen verändert sich mit der Zeit ja auch das Gehirn. Wir können die Dinge nicht mehr so tief betrachten. Wir können uns nicht mehr so lange damit beschäftigen. Wir können auch Folgen nicht mehr so ins Auge nehmen vielleicht. Das ist dazu geeignet, uns oberflächlicher werden zu lassen. Also vielfach an der Oberfläche sich zu bewegen und nicht mehr tiefer einzudringen in die Zusammenhänge, ob es nun Sachzusammenhänge sind oder auch Beziehungen oder was auch immer. Diese Erscheinung könnte die Gefahr verstärken, dass wir uns in unserem Leben mit einem gewissen äußeren Anschein zufrieden geben, ohne auf unser Sein zu achten. Dass wir, ohne es zu merken, wie der dumme Mann ein Haus errichten und nicht hingucken, wo. Nun ist hier die Rede davon, dass Wind und Wetter kommen, Wasserfluten an das Haus kommen. Es gibt Häuser, die stürzen dann ein. Vielleicht nicht unbedingt normalerweise in Deutschland, aber doch auch. Das sind Bilder aus der Lausitz von vor 10 Jahren oder 11 Jahren. Da gab es mal Braunkohleabbau und das, was rausgenommen wurde aus der Erde, wurde mit Sand aufgefüllt. Das wussten nur die Leute nicht, die dann irgendwann mal da ihr Haus errichtet haben. Und dann stürzte eine 350 Meter breite Fläche einfach weg in einen See. Ich gönne uns diese Bilder mal, weil es Jesus ja darum geht, dass dieses Bild auch spricht. Jesus war ja vom Handwerkerfach, hatte viel mit Hausbau zu tun. Und ein Hausbau muss gründlich überlegt sein, muss vorbereitet werden und dann ordentlich ausgeführt werden. Die Hauptsache ist eben nicht, jetzt schnell ein Dach über den Kopf zu kriegen, sondern dass das Haus auch dem kommenden Unwetter standhält. Das steht nun, auch was den Bau angeht, im Hintergrund. Aber noch viel tiefer stehen dabei Bilder aus dem Alten Testament, der Bibel, mit der Jesus aufgewachsen ist, die im Grunde, also Bibel der Juden, die nichts anderes sagt als das Neue Testament, aber das Neue Testament ist die Erfüllung davon. Und dort steht im Propheten Hesekiel zum Beispiel, Kapitel 13, weil sie mein Volk verführen und sagen, Friede, wo doch kein Friede ist, erinnert an den Predigtext vom letzten Mal, weil sie, wenn das Volk sich eine Wand baut, sie mit Kalk übertünchen, also schön anfärben, so spricht zu den Tünchern, die mit Kalk tünchen, die Wand wird einfallen. Denn es wird ein Platzregen kommen, und Hagel wie Steine fallen und ein Wirbelwind losbrechen. Siehe, da wird die Wand einfallen. Was gilt's? Da wird man zu euch sagen, wo ist nun der Anstrich, den ihr darüber getüncht habt? Darum spricht Gott der Herr, ich will einen Wirbelwind losbrechen lassen in meinem Grimm und einen Platzregen in meinem Zorn und Hagel wie Steine in vernichtendem Grimm. Es ist also ein Bild dafür, dass Gott uns zur Rechenschaft zieht und sagt, so, bis hierher hast du so gelebt, damit ist jetzt erstmal Schluss. Und dass man sich da schön was zurechtgebastelt hat, das sieht auch toll aus, aber es steckt zu wenig dahinter. In Israel gab es immer wieder sehr starken Regen, von orkanartigen Böen begleitet. Da wird der Sand unter dem Haus, der ja in Israel vor allem war, in 0,0 weggespült. Also das war ein stehendes Bild. Man wusste genau, was gemeint ist. Da konnte ein Bach, der noch friedlich neben dem Haus lang plätscherte, plötzlich ein reißender Fluss werden. Oder da, wo gar kein Bach war, konnte plötzlich trotzdem eine Welle entlang fließen. Weg war das Haus. Der ausgetrocknete Boden nahm nämlich kaum Wasser auf. Da schwamm das plötzlich. So kann es am Ende des Lebens aussehen, sagt Jesus. Er spricht davon, dass Gott auch am letzten Tag gerade, es mag vielleicht auch Vorstufen haben in unserem Leben, aber gerade am letzten Tag mit uns darüber sprechen wird, wie ist es nun mit deinem Leben? Und dann ist der Unterschied zwischen dem klugen und dem dummen Menschen, ob sein Haus stehen bleibt oder nicht. Allzu leicht basteln wir uns ja unsere Vorstellung von Gott zurecht. Und wir möchten glücklich werden und fröhlich sein und im Frieden leben können. Das sind nicht nur Bedürfnisse, die wir haben, die auch wirklich wichtig sind. Das sind auch unsere Wünsche, denen wir mitunter alles andere unterordnen. Mir scheint aber, dass Jesus uns hier empfiehlt, das Ziel, was du mit deinem Leben hast, lässt sich nicht einfach mal schnell organisieren. Guck genau hin, worauf du baust, ob es am Ende dort ankommt und nicht nur zwischendurch. Ob du dir meine Worte gefallen lässt, davon hängt es ab, sagt Jesus, und nicht davon, ob du dir das alles schön zurecht erklären lässt, kannst, ob du gerade den Eindruck hattest, ach, jetzt ist was anderes aber schöner. Darum geht es nicht, sagt Jesus. Es geht darum, dass du mir vertraust und gehorchst, dass du nicht mehr deine eigenen Ziele verfolgst, sondern dir von mir sagen lässt, wie das Leben wirklich ist. Ich finde es immer wieder wichtig, was Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein mit einem Satz mal ausgedrückt hat, das Glück des Lebens besteht darin, mit Jesus Christus etwas zu finden, was einem wichtiger wird als das eigene Glück. Jesus will unser Leben erfüllen und er ist auch die Erfüllung und es wird dabei Frieden und Freude geben, aber eben auch eine Lebensgestaltung, wie sie zu Gott passt, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie nicht tut, der ist ein Idiot. Dummer geht's nicht, sagt er. Er spricht ziemlich deutlich. Ja, wie gesagt, es war allen klar, was er meint, denn er verfolgt mit seinen Worten, die er hier sagt, ja noch ein viel tieferes Ziel. Als nur, dass wir jetzt wüssten, wie wir zu leben haben. Darum geht es als zweites. Beziehung muss man haben. Auf das Fundament kommt es an, hatten wir gerade, weil es eben aufs Ende ankommt. Sonst ist das ganze Haus nichts, kann noch so schön drin aussehen. Und in Bezug auf das Fundament wird uns ja von dem Missionar Paulus interessanterweise gesagt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich finde es ja herrlich, die Zusammenhänge der Bibel sich immer mal wieder vor Augen zu führen. Wie da Dinge plötzlich zusammengehören. Jesus spricht vom Gehorsam. Ja, ein Wort, das bei uns relativ aus der Mode gekommen ist, in Deutschland auch aufgrund des fälschlich angewandten Kadavergehorsams. aber auch, weil man so gerne heute seinen Empfindungen nachgibt und da passt es oft nicht, auf jemand anderen zu hören. Aber wenn es um Gehorsam geht, geht es um Vertrauen. Gehorchen. Also tun, was jemand sagt, mir das zu Herzen nehmen, was jemand sagt, mache ich nur, wenn ich diesem Menschen oder dieser Person vertraue. Sagen wir es andersrum, wenn ich jemandem nicht vertraue, werde ich ihm nicht gehorchen. Es kann sein, dass der erzwungen wird, ist biblisch aber kein Gehorsam. Ja, erzwungener Gehorsam ist kein Gehorsam in der Bibel. Es ist nur der, der freiwillig geschieht. Es geht also bei der Bergpredigt, bei diesen ganzen Anwendungen fürs praktische Leben. Ich habe ja gesagt, mir kommt immer wieder entgegen und ich glaube auch, dass wir Pastoren und Prediger viel zu wenig konkret sagen, wie das gelebt aussieht. Aber es reicht uns in unserem Leben nicht, uns nur zu sagen, wie es konkret aussieht. Die Bergpredigt war nun genug Beispiel. Ich habe Stimmen gehört, die sagen, ach Mensch, das ist dann immer so fordernd und so weiter. Ob das, was Gott uns sagt, eine Forderung an uns ist, die nur an uns rumzerrt und Schwierigkeiten macht, hängt davon ab, ob wir Gott vertrauen oder nicht. Ich habe in meinem Leben unterschiedliche Zeiten erfahren. Mal habe ich den Wunsch gehabt, Herr, sag mir nur, was jetzt Sache ist und ich mach's. Und manchmal macht's mir Schwierigkeiten, wenn er mir überhaupt was dazu sagt, macht er ja auch mal ungefragt. Jedenfalls, also wenn man Bibel liest. Ich begegne mir dauernd. Was hier deutlich wird, ist, wenn es also um Gehorsam geht, dann geht es um unser Verhältnis zu Jesus. Wenn ich seine Worte ernst nehme und mir nicht nur das gefallen lasse, was mir passt, dann komme ich an einen Punkt, dass ich merke, dass mein Herz gar nicht im Takt Gottes schlägt. Dass das mit Gott und mir gar nicht zusammenpasst. Immer wieder will ich es erstens vielleicht gar nicht. Und zweitens mache ich es vielleicht gar nicht. Und ihr wisst ja, ich bin kein Freund davon, jetzt zu sagen, naja, können wir ja auch nicht und wir sind ja auch alle Sünder und so. Das mag ja stimmen. Die Frage ist nur, warum du es sagst. Wenn du dich damit rausreden willst, na gut, und dann können wir ja auch Gottes Worte beiseite packen, dann ist das faul. Dann ist es genau das, was Jesus meint. Wer das, was ich ihm sage, nicht tut, der ist ein Idiot. Sagst du es aber, weil ein tiefer Schmerz damit verbunden ist, dass du es eigentlich weißt, dass das, was Gott sagt, das Beste ist. Und dass du entweder vielleicht gar nicht beantworten kannst, warum dein Herz immer wieder auf Abwege kommt, oder dass du dich einfach dabei entdeckst, dass dein Herz gar nicht will, was Gott will. Und es tut dir weh. Oder sagen wir es mal so, immerhin ahnst du, es sollte dir wehtun. Und das Schlimme an dir ist, dass es dir nicht mal wehtut. Und ich finde etwas noch schlimmer an mir, ich merk's noch nicht mal, dass ich so Gottes Wort widerspreche oft. Ich nehme das, was die Bibel Sünde nennt, mitunter nicht mal wahr. Und das bei einem Gott, der uns liebt, wie furchtbar. Und vielleicht äußert sich das bei dir auch einfach in dem Wunsch, ach, wenn ich doch Gott mal so entsprechen könnte, dass er auch in meinem Leben zu seinem Ziel kommt, dass seine Wünsche in meinem Leben mal die Oberhand haben und nicht nur meine. Wenn es doch wenigstens mal so wäre, dann kann ich dir sagen, hast gute Aussichten. Das ist der Heilige Geist. Wir sind so verstrickt in dieses Misstrauen gegen Gott, dass wir nicht einfach rauskommen. Aber es darf keine Ausrede sein. Wer sich meint am Ende, wenn der Platzregen kommt und die Winde und so weiter und das Haus einstürzt, er könne sich rausreden, naja Herr, du weißt ja, es ging einfach nie. Dann fängt Gott an und sagt immer so, guck, dann sag mir mal, welche Gelegenheit. Ja, bei der Gelegenheit, da ging es gar nicht anders. Dann sagt Gott, okay, das und das und das zusammen, da hast du das, das hast du schon 5 Jahre vorher so eingespurt und es wäre gegangen. Wenn uns das wenigstens mal klar ist, Leute, die Ausreden helfen uns nicht. Ja, ich höre zu Hause dauernd Ausreden und meinen Kindern habe ich schon dauernd Ausreden präsentiert. Und jeder weiß, das hättest du leicht ändern können. Du hättest nur mal nicht nur an dich denken müssen und dabei wenigstens mal an dich denken müssen und nicht nur kurzfristig was verfolgen, was jetzt gerade irgendwas Bestimmtes verspricht. Und ein bisschen langfristiger denken, dann gelingen uns andere Dinge. Aber nichts in dieser Welt bewegt uns dazu, ihr Lieben, unser Leben klug zu gestalten. Natürlich, weil wir denken können, haben wir bestimmtes Verständnis auch vom Leben und da gelingt auch was und so. Das meine ich nicht. Es geht darum, was Gott zu unserem Leben sagt. Wie es in der Tiefe ist, eben nicht nur denkvermögenmäßig oder Karriereleiter oder sonst irgendwas, sondern worauf es im Leben wirklich ankommt, in liebevollen Beziehungen zu leben und Menschen zu dienen. So hat sich Gott ja uns vorgestellt durch Jesus Christus. Und das kriegen wir nicht hin. Und ich sage euch, wer daran zerbricht in seinem Leben, und ich glaube, dass ich das mit Gottes Autorität euch sagen darf. Wer daran zerbricht, also wessen Haus schon zu seinen Lebzeiten einstürzt, weil er selber merkt, reiß den Kram doch lieber ab, das taugt doch alles nichts. Für den gilt, dass Jesus sagt, ich bin doch für dich gestorben. Jetzt fangen wir an, das zu begreifen, wie tief das geht. Dass das ja nicht nur für irgendwelche oberflächlichen Taten und die man schnell und umgebracht habe ich auch noch nie jemandem geklaut habe. Dann lassen wir es mal lieber. Und gelogen und ach, okay. Aber irgendwas finde ich schon. So fangen wir ja immer an. Bei anderen wissen wir ja ganz genau, was falsch läuft. Bei uns selber ist das alles nicht so schlimm. Und da, wo wir selber gerade gut drin sind, da meinen wir, darauf kommt es auch an. Darauf muss ein Christ achten. Das andere ist nicht so wichtig. Ja, das zeigt die Gesetzlichkeit. Das merken wir zum Beispiel daran, dass wir anderen Leuten sehr deutlich sagen können, wie das Leben auszusehen hat. Und plötzlich ist es bei uns selber, vielleicht sogar an derselben Stelle mal schief. Oder bei Menschen, die wir lieb haben. Zeigt ja nur, dass wir anderen nicht lieb hatten vorher. Aber bei Menschen, die wir lieb haben. Und plötzlich sehen wir das alles anders. Plötzlich sind die Dinge völlig. Jetzt muss man plötzlich Verständnis haben und so weiter. Da merken wir, wie wir vorher gesetzlich getickt haben. Jesus hat mehr Verständnis, als Menschen in dieser Welt alle zusammen aufbringen könnten. Und trotzdem sagt er, wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist nicht klug, sondern dumm. Und wer da tut, was ich ihm sage, der ist klug. Mit allem Verständnis, was man haben könnte. Jesus redet mit Vollmacht, wird uns am Ende beschrieben. Die Leute, diese Worte überlesen wir, die entsetzen sich. Habt ihr schon mal ein Entsetzen gehabt? Ein Entsetzen. Die geraten außer sich. Also, frag mal zu Hause, bei mir braucht es nicht viel und man denkt, ich gerate außer mir. Da braucht es nicht viel zu. Es hört sich immer alles schon gleich so energisch und intensiv an. Man braucht nur ein bisschen angetippt werden bei mir, mal irgendwas, was mir wichtig ist. Nun sind mir viele Sachen wichtig, deswegen passiert es auch oft. Aber wenn ich mal wirklich außer mir gerate, dann könnt ihr was erleben. Und die Leute geraten außer sich. Das heißt, die haben sich richtig aufgeregt. Ja, das war nicht zu fassen, was Jesus hier sagt. Warum regen die sich so auf? Weil er nicht, wie ihre Schriftgelehrten gesprochen hat, irgendwie mal ablassen, ne, wie das Leben so aussieht und tja, sondern sein Leben, sein Handeln, seine Worte kamen direkt von Gott. Er war mit göttlicher Vollmacht ausgestattet. Das war an seinem Leben zu sehen und das war an seinen Worten zu hören. Und die sind hier unmissverständlich und so, dass wir nicht mehr wegkommen, Leute. Wir stehen dumm da, so schlau wir sein mögen. Und dann fangen wir vielleicht an zu verstehen, was es bedeutet, dass er am Ende dieser Zeit, die er auf der Erde verbracht hat, an einem Kreuz starb und sagt, das geschieht für dich. Weil uns nicht zu helfen ist. Wir sind unheilbar dumm. Und Jesus macht uns klug. Wer ist klug? Jeremia 17, wer sich allein auf den Herrn verlässt. Wer nicht mehr ankommt und sagt, so Jesus, jetzt können wir mal abrechnen. Du wirst staunen, was ich alles hingekriegt habe am Ende der Tage. Sondern der weiß, wenn du da reingehst, dann kommst du mit einer weißen Weste wieder raus. Aber du gehst mit einer meterweise verkrusteten schwarzen Decke Weste da rein. Wenn du das glaubst, dann darfst du auf die Vergebung deiner Schuld bauen durch den Tod von Jesus am Kreuz. Und jetzt darf in deinem Leben etwas anders werden. Wenn Gott so zu dir ist, dass er das ausgleicht, was du verbrockst, dann könnte es sich doch glatt lohnen, auf den zu hören, auch wenn es deinen eigenen Gedanken und Wünschen widerspricht. Das könnte ja fast noch besser sein dann. Es gibt zwar nichts Besseres als das, was ich denke, aber mal angenommen. Ich habe das ja mal erlebt. Manche kennen die Geschichte, aber bei diesem Text, ihr Lieben, entschuldigt bitte, ich muss sie bei diesem Text erzählen. Als ich 15 war, kannte ich Jesus noch nicht, aber ich habe eine Erfahrung gemacht, die mir bis heute hilft, ihn zu verstehen. Da hatte ich auf einer Klassenfahrt ein 17-jähriges Mädchen kennengelernt und mich da auf der Klassenfahrt mit ihr befreundet. Das Dumme war nur, die hatte schon einen Freund. Die wohnte hier Richtung Schwarzenweg irgendwo. Und da wurde eine Dorfdisco veranstaltet in der Turnhalle. Und ich hatte das gelesen, ich wohnte etwa eine Stunde entfernt, und dachte, ach da, ich will die mal wiedersehen, da fahre ich da mal hin. Hab meinen Vater gefragt, weil der das immer machte, ob er mich da hinfahren würde, ja, und dann nachts wieder abholen. Hab noch 6 Freunde gefragt, ob die mitkommen, alle aus meiner Fußballmannschaft, nee, einer nicht, aber so, so kräftige Burschen, durchtrainiert und so, und dann sind wir da hingefahren. Mein Vater hatte mir vorher gesagt, was willst du da? Entschuldigt den Wortlaut, es ist Originalton, du kriegst sowieso noch was auf die Fresse. Ich dachte, hä, was ist das denn? Da verkloppt mich doch keiner, wenn ich irgendwo in eine Disco gehe. Das ist, Papa, das war mal vor 50 Jahren oder vor 100. Ja, so ein Quatsch. Ja, wir kommen da an, mein Vater lässt uns raus, wir gehen da in die Turnhalle rein. Ich weiß nicht mehr, wie lange es verging, ob es eine Viertelstunde war oder eine halbe Stunde. Plötzlich merken wir, dass die gesamte Turnhalle sich um uns herum versammelt. Ja, habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, da wird's eng. Wir haben dann ein paar Stühle zerschlagen, um die Beine zu nehmen, um uns zu wehren. Ich habe dann noch mit irgendeinem gesprochen und merkte, hier ist nicht mehr viel zu machen. Und dann, also einer meiner Kumpels hat schnell die anderen alle geholt, dann waren wir da zu siebt. Und glücklicherweise, ob das von denen beabsichtigt war oder ob es aus Versehen war, weiß ich nicht, war hinter uns in der Ecke, also wir waren ausgerechnet die Ausgangstür. Und dann habe ich gemerkt, du willst ja kein Schisser sein, aber gegen die ganze Halle kommst du nicht an, hau mal lieber ab. Und dann sind wir alle rausgelaufen. Nur wo sollten wir denn hin? Ja, an dem Platz, wo er uns rausgelassen hat, wollte mein Vater uns doch um 0 Uhr oder irgendwann, oder ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wieder abholen. Also, wir können jetzt irgendwo im Dorf rumlaufen hier, solange, also laufen konnten wir ja, dass die uns nicht kriegen, war uns klar. Und das musste man alles so in Bruchteilen von Sekunden, wenn man das Gelände verlässt, muss man sich jetzt überlegen, was machst du denn jetzt? Wir konnten da rumlaufen, aber wir mussten da wieder hin. Und eine Disco hört normalerweise nicht irgendwie nach ein paar Stunden schon wieder auf. Also das war recht bedrohlich. Wir laufen da vom Gelände runter. Plötzlich sehe ich den VW-Bus meines Vaters da stehen. Ich habe nicht lange überlegt. Es war natürlich völlig klar. Alle rein, Türen zu, losfahren. Ich sage, Papa, was machst du denn hier? Ja, ich wusste doch, dass sie was auf die Fresse kriegt. So ist das doch in unserem Leben oft, ihr Lieben. Wir meinen, wir sind schlauer als der Vater im Himmel. Von da an konnte mein Vater mir noch manches in meinem Leben erzählen. Weil ich gemerkt habe, der versteht doch mehr davon, als ich dachte. Vielleicht nicht alles, ist ja bei menschlichen Vätern so, außer jetzt bei meinen Kindern, da ist der Vater, versteht der Vater von allem was, aber sonst ist das ja bei menschlichen Vätern so. Aber das ist für mich wirklich eine Erfahrung geworden, die mich immer wieder bewegt. Matthias, lass dich nicht täuschen. Für dich mag das alles ganz anders aussehen. Wenn Gott das so sagt, dann ist es gut. Heißt nicht, dass wir alles verstehen, wie er das alles meint und so weiter. Aber ich glaube, dass Gott es auch in unserem Leben zu Situationen kommen lässt, wo uns das klar werden soll. Und ein Beispiel für Glauben Im positiven Sinne habe ich da neulich mal wieder erlebt, wir waren beim Training bei der Fußballmannschaft und ich merkte, dass die Eckbälle, haben wir auch noch nie trainiert, dass die Eckbälle überhaupt nicht ausführen können. Da passiert ja in der Regel nicht viel, wenn wir einen Eckball hatten. Das ist aber sehr schade, so, weil man daraus ja Tore schießen kann. Und dann habe ich nur mal kurz erklärt, dass sie sich alle an einen Punkt stellen und von da aus sich verteilen. Einer in kurzen Pfosten, einer in langen Pfosten, einer bleibt da und haut ihn in der Mitte rein, wenn der Ball da lang kommt. Dann wird vorher angezeigt, wo sie den hinspielen und dann spielen sie ihn dahin und zack, ist der Ball drin. Und die führten diese Ecke aus. Der kam direkt auf den kurzen Pfosten, einer läuft rein und haut den Ball rein. Ich habe nur noch gejubelt. Ich sag, was der Trainer sagt, das Pallgas klappt. So, ja, hat man ja nicht oft so eine Direkterfahrung. Aber da haben sie es geglaubt. Und deshalb sage ich, Gehorsam ist eine Frage des Vertrauens. Und das dürfen wir lernen. Und ihr Lieben, und jetzt kommt es dazu in unserem Leben, dass Gott noch das, was uns schiefläuft, das, was wir wirklich verbrocken, was böswillig sogar noch ist von uns und was, wo vielleicht noch nicht mal der Versuch drin war, etwas gut zu machen, das gebraucht Gott noch, um uns ins Vertrauen zu ihm zu ziehen, weil wir dabei entdecken können, du, so läuft's nicht. Es ist einfach herrlich. Es kann also nichts mehr schiefgehen in deinem Leben, wenn du auf das Ende guckst und dich von Gott zum Vertrauen bewegen lässt. Es geht nicht um Perfektion. Gott geht's nie darum, dass du am Ende sagen kannst, ich habe alles gehalten oder dass er das sagen müsste. Darum geht es nie. Ja, wenn zwei Menschen sich lieben, scheitert ja ihre Liebe auch nicht daran, dass ihnen was schiefgelaufen ist miteinander. Das probieren die immer wieder, es gut zu machen füreinander. Und werden hoffentlich immer wieder zueinander finden und sagen, du, tut mir leid, dass das nicht gut war. Es wird ihnen aber wehtun, wenn es schiefgelaufen ist miteinander. Und darum geht's auch in unserem Verhältnis zu Gott. Deshalb, gerade deshalb, hat Jesus am Anfang der Bergpredigt gesagt, selig sind die, die geistlich arm sind. Das heißt, die merken durch den Heiligen Geist, dass sie arm sind. Und deswegen sagt Jesus am Ende, Jesus spricht, der Mensch ist klug, der das, was ich euch sage, tut.